Ich glaube, was auch wieder was ist, was man jedem mitgeben kann, ist so dieses Idealbild, was wir immer glauben, das ist. Das ist uns auferlegt worden über Generationen, war früher so. Das heißt nicht, dass das jetzt bei dir oder bei mir auch so ist. Und ich glaube, das ist einfach was, wo wir Menschen dazu tendieren, schnell zu urteilen und ganz, ganz schlimm, schnell zu verurteilen. Und das mag ich nicht. Also das, so war ich nie. Ich war immer offen. Und oft, wie du auch sagst, wenn du dann vielleicht das nicht erfüllst, dann bist du so enttäuscht von dir. Aber in Wahrheit hast du genau eins gemacht. Du hast dich an erste Stelle gestellt. Meine heutige Gästin ist jemand ganz besonders, und zwar, lustige Geschichte, mein Bruder hat mir von ihr schon, ich muss sagen, jahrelang erzählt und hat gesagt, du musst sie kennenlernen, du musst sie treffen, die hat so eine geile Einstellung zum Leben, das ist so ein cooler Mensch, und irgendwie haben sie die Wege nie so richtig gekreuzt, und dann durfte ich ein richtig, richtig cooles Event moderieren in Wien, ein ganz wichtiges Event, nämlich den Equal Pay Day, wo es darum geht, dass einfach Frauen auch die Sichtbarkeit bekommen im Sport, und da ist natürlich die Vicky Schnaderbeck, meine heutige Gästin, muss man sagen, um zu gendern, ist wichtig, prädestiniert dafür und einfach eine Pionierin, würde ich jetzt einmal sagen. Und es war so arg, weil die Vicky hat da Keynote gehalten und ich schwör's da, mir hat das so berührt, ich bin da gesessen, ich habe Tränen in die Augen gehabt, ich habe mir gedacht, was ist das für eine geile Alte? Und dann hat sie natürlich alles bestätigt, was mein Bruder, der Martin Kasum, mir gesagt hat, und ich habe mir gedacht, okay, er ist ja auch nicht deppert, gleich wenig wie ich bin. Er hat schon recht gehabt mit dem, was er sagt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich muss da einen Sack zumachen, ich muss die Vicky einladen zu uns in den Podcast, weil du einfach so eine, ich sage es immer in meinen Worten, eine geile Alte bist. Und wo ich einfach weiß, dass ganz, ganz viele da draußen was mitnehmen können, weil du einfach ein Vorbild bist, und deshalb freue ich mich, dass du heute da bist. Danke für deine Zeit.
Das ist eine liebe Einleitung gewesen. Danke für die Einladung, und ich freue mich auch, dass wir uns zumindest auf diesem Weg wiedersehen. Wir sehen uns so viel zu wenig.
Das stimmt.
Aber genau, habe mich damals auch gefreut, dass wir dieses Event gemeinsam rocken haben dürfen, und wie du auch gesagt hast, wichtige Botschaften, wichtiger Anlass und tolle Persönlichkeiten, die wir damals am Panel waren.
Absolut. Und vielleicht ein bisschen zu deiner Person, dass du uns ein bisschen was erzählst. Normalerweise müssen Sie es jetzt schon kennen, du warst auch Expertin jetzt bei der EM, habe ich gesehen, immer fest beieinander. Also ein Anzug hat mir sehr gut gefallen, der war so Fliederfarben, und dann hast du die Haare schon schön gehabt, habe ich natürlich geschaut. Also alle, die Vicky nicht kennen, du bist Ex-Profi-Fußballerin, muss man sagen. Und was mir so imponiert hat, ist deine Reise an und dazumals. Ich bin ja froh, dass es findet ja Change statt, aber immer noch viel zu wenig. Und es ist so ein bisschen deine Leidenschaft und dein absolutes Herzensprojekt, dass da einfach ein Change stattfindet. Aber vielleicht kannst du uns kurz berichten, wie das damals war in deinen Kindheitsschuhen, wo du gesagt hast, wie bist du draufgekommen, dass Fußball das ist, was du machen willst?
Jetzt muss ich eigentlich ganz ausholen, und angefangen hat es ja wirklich so, dass ich einfach ein sehr sozialer Mensch bin, immer sehr gern unter Leuten und damals einfach unter Kindern und Freunden war. Und wir haben das Glück gehabt, ich bin ja wirklich von einem 500-Einwohner-Dorf, dass sehr viel aus meinem Dorf in meinem Jahrgang waren. Das heißt, wir waren eine große Gruppe, großteils an Burschen, und viele von denen haben Fußball gespielt. Und noch bevor ich angefangen habe, und haben dann irgendwann gesagt, ciao Vicky, wir sind in der Schule befreundet, komm mit zum Fußballtraining. Und ja, ich habe gedacht, das wird halt wie so ein anderes Räuber- und Gendarmenspiel sein. Und das war halt das Fußballspiel für mich. Und habe dort relativ schnell entdeckt, dass es mir richtig Spaß macht. Also ich habe eine Leidenschaft für mich entwickelt, und ich habe schon auch relativ schnell entdeckt, dass ich ein gewisses Talent mitbringe. Wahrscheinlich, gerade als Mädchen, fällt es natürlich nochmal mehr auf. Du fällst mehr auf. Und ja, so hat das Ganze eigentlich begonnen. Aus Leidenschaft, aus Spaß und ohne große Gedanken, muss ich mal sagen. Und ich glaube, diese große Leidenschaft, diese großen Ziele und dieser große Traum vom Profifußball hat sich dann im Laufe der nächsten Jahre erst ergeben, wo ich dann wirklich so felsenfest davon überzeugt bin, oder war, ich werde Profifußballerin. Und das war für mich eigentlich so eine Selbstverständlichkeit, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt gewusst habe, das kann ich jetzt natürlich sagen, was das überhaupt bedeutet, Profifußballerin zu werden. Also, und damit meine ich wirklich Fußballerin, weil Fußballer habe ich schon gewusst, aber Fußballerin, diesen Karriereweg hat es ja nicht gegeben, und diese Hürden, die dann ja noch auf mich zukommen sind, hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können, Gott sei Dank. Und ja, so hat das eigentlich das Ganze begonnen, aus einer Leidenschaft, aus Spaß und aus einem sozialen Kontext heraus.
Ich kann mich erinnern, bei deiner Keynote hast du gesprochen über einen Schlüsselmoment deiner Karriere. Da ging es um ein Vorspielen, das weiß ich noch. Und dass da einer da war, vielleicht kannst du es auch kurz erzählen, der dann gesagt hat, du machst das. Und dann wiederum die Hürden, die du gehabt hast danach, mit auch Eltern, die da dabei waren. Vielleicht kannst du diese Hürden zu viel vorwegnehmen, aber das ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben, wie das dann überhaupt dazu gekommen ist, dass du einfach, das war glaube ich so ein bisschen ein Schlüsselpunkt, wo du sagst, okay, hopp oder drop.
Genau. Und es war eigentlich genauso um den Zeitpunkt, ich glaube, da war ich 11 oder 12 Jahre alt, wo ich eigentlich schon, wo das Ganze ernster geworden ist, zumindest in meinen Ambitionen. Und dann, ja, haben wir damals eben mit unserem Dorfverein oder mit unserer Gemeinde, in unserer Gemeinde mit Kirchberg gespielt und haben damals gegen einen relativ großen Gegner, ich glaube, es war sogar GRK, gespielt und logisch Außenseiter vom Allerfeinsten, aber wir haben wirklich ein mega geiles Spiel hingelegt. Ich wirklich das Spiel des Lebens gehabt, wenn es sowas gibt, dann glaube ich, war es dort mit, ich glaube, wir haben 3-1 gewonnen, ich habe 2 Tore geschossen, einen Assist und ja, nach dem Spiel war es halt so, dass ich dann dort halt bei der Tribüne gestanden bin mit meinen Eltern oder ich weiß nicht, wer alles dort war, von meinen Verwandten und dann ist eben dieser Mann gekommen, den wir bis dorthin nicht gekannt haben, auch ihn nicht gekannt haben oder hab und es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das eben der Leiter oder Scout, er war im, ja, Scout, aber er war Leiter des Leistungsausbildungszentrums, also LAZ, das es ja heute noch gibt, in Weiz. Und das war damals von Frank Stronach eigentlich mit das Beste in ganz Österreich. Das hat man auch gewusst, das hat man erkannt. Und er hat mich damals eben gefragt, oder so, der ist sehr straight von seiner Person her und hat dann gesagt, Vicky, du bist gut, du bist besser als die Burschen und ich will, dass du die Aufnahmeprüfung bei den Burschen im LAZ machst. Und ja, für mich war das dann halt in dem Moment wirklich so eine Mischung aus irgendwie Demut, weil bis jetzt ist mir eigentlich immer nur gesagt worden, als Mädchen brauchst du es gar nicht versuchen, bist du nicht gut. Und der in seiner Position sagt dann, ja, ja ich soll das machen. Deswegen war das eine große Ehre eben auf der anderen Seite auch und ein großer Wow-Effekt. Da habe ich natürlich gleich gewusst, also braucht man nicht nochmal fragen, ich werde da natürlich kommen und diese Aufnahmeprüfung zumindest mal machen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin dorthin gefahren zur Aufnahmeprüfung, habe mit den, glaube ich, 50, 60 besten Burschen aus der Region die gemacht, habe mir nicht viel dabei gedacht, bis ich dann eben angerufen worden bin nochmal und mir gesagt wurde, dass ich eben eine der Besten war in all den Tests und mir wurde dieser Platz angeboten im LAZ. Und ich habe diesen eben genommen, ich habe diesen angenommen, obwohl ich gewusst habe, ich muss Schule wechseln, ich bin die Einzige, nicht nur im LAZ, sondern auch die Einzige in der Schulklasse im Alter von 12 bis 14, wo natürlich alle hochpubertär sind, ist auch wichtig zu wissen, oder und wenn man sich das vorstellt und dort war es wirklich für mich so das erste Mal, dass ich einerseits schon gemerkt habe, dort ist so die Ernsthaftigkeit losgegangen, dort habe ich sage nicht den Spaß verloren am Fußball, aber dort habe ich gemerkt, was es möglicherweise bedeuten kann, Fußballprofi zu sein, dass das nicht immer nur lustig ist und dass das nicht immer nur ja Kicken ist, sondern dass das halt mit sehr viel Druck, Konkurrenz, Konkurrenzkampf innerhalb des Teams auch zu tun hat. Und eben dort habe ich auch wirklich gemerkt, dass das Neid von vielen Seiten aufgekommen ist und eben gerade auch von Seiten der Eltern. Und das war eben diese eine Mutter, die sie dann eben öffentlich beklagt und beschwert hat, dass es ihr Sohn nicht geschafft hat ins LAZ und dass der eben, dass es eine absolute, so waren ihre Worte, ich zitiere es, eine Verschwendung an Geld und Zeit sei, in ein Mädchen zu investieren. Und das hat mich damals schon sehr getroffen, weil du bist ja ein Mädchen, du bist einfach nur das Beste und du wirst dann schon kritisiert. Das war für mich eigentlich so unverständlich und da könnt ihr jetzt viele andere Beispiele geben. Es hat auch immer diese Schülerliga-Turniere gegeben und es war zumindest immer einer dabei, meistens auch von den Vätern, die glaubt haben, die müssen jetzt ihre Burschen motivieren und irgendwie welche blöden Sprüche zu mir oder gegen mich reinbringen oder schneidet das Mädel um oder haut die um und das ist ja nur ein Mädel, was will die? Also das ist schon in einem Setting, wo du ohnehin Außenseiterin bist, wo du sowieso aussteigst, ist das halt eigentlich so demütigend gewesen, dass ich schon dort irgendwie mal oft die Frage gestellt habe, boah, warum tue ich mir das eigentlich an?
Also das wollte ich dich jetzt nämlich fragen, weil woher kam das? Weil du ja, ich meine, das ist, du bist ja so jung gewesen. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen mit 11 Jahren, dass man sagt, okay, man macht das und dass dann aber dann hörst du noch diese Stimmen von außen, von Eltern und so weiter. Woher kam diese Überzeugung? Wo hast du die Kraft hergenommen, dass du sagst, okay, ich versuche das zumindest auszublenden und ich bleibe meinem Weg treu. Woher ist das gekommen?
Ich glaube wirklich auf der einen Seite, dass ich schon in mir drinnen gespürt habe, dass ich diesen großen Traum habe und dass ich alles dafür tun wollte, um diesen Traum zu verfolgen. Und ich glaube, ich bin damals wahrscheinlich, habe so viel in Kauf genommen. Ich bin ja oft an daheim gelegen am Abend, ohne dass es meine Eltern gewusst haben. Und ich habe dann einfach im Bett still und leise vor mir hingeweint, weil ich mir gedacht habe, boah, warum? Warum tust du das an? Warum musst du dich da so demütigen lassen? Und ich war schon sehr sensibel und habe dann aber irgendwie immer so am nächsten Tag in der Früh beim Aufstehen mal gedacht, wo ich dann wieder in Zug eingesessen bin dorthin, na, es wird sich irgendwann lohnen. Und es wird der Zeitpunkt kommen, wo du wissen wirst, dass es sich eben gelohnt hat, dass das Ganze aufgegangen ist. Und das hat mir irgendwie dieses Grundvertrauen oder Urvertrauen, das hat mich schon sehr bestärkt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich schon auch das Gefühl gehabt, jetzt gibt's wirklich den Großteil, der an mir zweifelt. Du zweifelst ja teilweise selber an dir. Jetzt will ich es mal zumindest beweisen, dass ich stärker bin als all diese Zweifel und dass ich es hinkriegen kann, dass ich diesen Weg gehen kann, der vielleicht gar nicht noch existiert, aber dass ich was schaffen kann, an das wahrscheinlich die meisten gar nicht glauben oder sich vorstellen können. Und das hat mich auch irgendwie getrieben, es sozusagen den anderen, aber vor allem in mir zu beweisen, das, was geht.
Jetzt bist du ja selber Mama geworden, dieses Jahr total aufregend. Und ich denke mir immer so, wenn ich das jetzt her von den Eltern, vom Umfeld damals, wie es bei dir war, ich verstehe das ja oft nicht, wenn Eltern die Kinder so limitieren. Weißt du, was ich meine? Oder gleich solche diese Stereotypen, denen vorgelebt werden, wie es damals bei dir auch waren. Leider Gottes gibt es das ja heute auch noch sehr, sehr oft, dass einfach einem gesagt wird, du darfst nicht träumen, spinnst du, wie soll das gehen, das wird niemals funktionieren. Oder halt wie in deinem Fall, wo sie dann gesagt haben, schneid das Mädel um, die hat da nichts verloren und so weiter. Zwei Fragen. Wie wichtig waren in dem ganzen Konstrukt deine Eltern? Und wie gehst du jetzt um, oder wie, ich meine, du bist jetzt weltoffen, aber was ist so eine Message, die du jedem mitgeben kannst, Eltern, die jetzt zuhören? Weil wir hören ja auch ganz, ganz viele Elternteile zu und ich kann das nicht oft genug sagen von meiner Warte, dass das Träumen und das Großträumen und auch wenn es utopische Träume sind, das darf Kindern nie genommen werden. Und wie wichtig waren deine Eltern und wie machst du das jetzt zum Beispiel bei deinem Kind oder bei eurem Kind, wie macht ihr das?
Also für mich waren meine Eltern ganz wichtig, weil es hat nicht viele gegeben, die an mich geglaubt haben und die mich unterstützt haben. Und es waren einfach die zwei Personen, die mich bedingungslos unterstützt haben. Also ich meine wirklich ohne Bedingungen, ohne dass ich erfolgreich sein muss, ohne dass ich was zurückgeben muss, ohne dass ich irgendwelche Erwartungen erfüllen muss, sondern einfach nur, sie wollen mich und meinen Bruder genau gleich unterstützen mit den gleichen Möglichkeiten. Und das war einerseits so dieser Unterstützung- und Support-Faktor, aber auch dieser Rückgrat, dass du warst, das war ja dann auch mit 16, wo ich nach München gegangen bin, mit ordentlich Heimweh im Gepäck. Ich habe zwar irgendwie gelitten, aber trotzdem gewusst, ich kann heimgehen. Und ich habe diesen Plan B, auf den ich zurückgreifen kann. Und daheim, wenn ich dort in das Dorf einfahre, ist alles, wie es immer war und wie es immer sein wird. Und dort bin ich immer willkommen. Und das ist bis zum heutigen Tag noch eigentlich schon ein ganz, ganz wichtiger Faktor zu einer doch sehr aufregenden Welt, in der ich leben darf und für die ich sehr dankbar bin, dass ich einfach dieses einfache und sichere Umfeld daheim bis heute noch empfinde und für das auch sehr dankbar bin, wo es einfach nicht bewertet wird, ob ich verletzt bin oder die Champions League irgendwie mich qualifiziert habe, ob ich jetzt da bei einem namhaften Kunden bin oder gerade nichts da. Also das ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache, die früher schon ganz wichtig war. Und um auf deine zweite Frage zurückzukommen, was ich mitgeben möchte oder was ich glaube, das wichtig ist. Ich meine, du hast es selber schon mal jetzt vorweggenommen. Ich glaube einerseits, dass man seine Kinder in dem unterstützen soll, indem sie Leidenschaften haben. Also ich habe ja einerseits die gesehen, die die Kinder quasi runtergemacht haben, aber ich habe ja auch die gesehen, die die Kinder über ehrgeizig gepusht haben. Und das ist genauso nicht gesund, weil ich glaube, der wichtigste Antrieb ist immer noch der innerste und nicht extern von Eltern oder wen auch immer. Also das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, so seine eigenen, als Eltern eigenen Bedürfnisse und Wünsche vielleicht. Man hat ja vielleicht auch gewisse Erwartungshaltungen, dass man die zurücksteckt und immer da das Kind an erster Stelle tut. Das ist auch was, was ich mir fest vorgenommen habe. Also mir ist das komplett wurscht, ob sie irgendwann Sport macht, ob sie irgendwann, ja, was sie ausübt. Hauptsache, sie findet was, in dem sie Leidenschaft hat und gibt dort alles. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mitgeben will, dass schon Arbeit auch notwendig ist. Mhm. Das ist mal das eine. Und das andere, ich glaube, einfach nur die Tatsache, dass man weiß, egal was wir tun als Eltern, ob man das, was wir sagen, wie wir uns verhalten, was wir auch nicht sagen, dass wir damit ein Zeichen an unsere Kinder setzen und Vorbilder sind. Und ich denke mir das auch, dass mir damals wahrscheinlich solche Eltern, ja, oder mir haben diese Eltern natürlich extrem geholfen und ja, mich irgendwie so inspiriert, die damals ihren Mund aufgemacht haben, die dann gesagt haben, hey Burschen, nur weil das ein Mädel ist, ist das nicht euer Recht, da blöd über sie herzulästern, gemein zu sein. Also wirklich den Mund aufzumachen und aufzustehen und einzustehen für die, die vielleicht gerade nicht dazugehören, die gerade strugglen oder die gerade irgendwie es schwierig haben. Das ist definitiv was, was ich an meinem Kind, vielleicht auch irgendwann meinen Kindern mitgeben möchte, dass sie einfach nett sein sollen und auf andere schauen sollen und dass es immer eine Geschichte gibt und einen Grund, wieso manche vielleicht halt nicht dazugehören und auch Anerkennung zu geben für Dinge, die sie, ja, einfach, weil sie brav sind, weil sie nett sind, weil sie gut sind, weil sie was Gutes tun für andere. Also ich glaube, das ist was, was wir beide auch, meine Frau und ich, sehr stark verinnerlicht haben, einfach eine sehr starke soziale Komponente und an die anderen zu denken und sie selber nicht zu wichtig zu nehmen.
Das ist ein ganz guter Satz und ganz ein wichtiger Satz, weil viele Leute nehmen sich selber auch viel zu wichtig und glauben, sie sind der Lebensmittelpunkt und nur die Meinung zählt. Aber wie du auch sagst, Worte können gerade in jungen Jahren so einen argen Unterschied machen, im Guten wie auch im Schlechten. Und ich kann mich noch erinnern an unserem Pendel, da die Tina Pesendorfer erzählt, die sitzt im Rollstuhl und spielt Tennis und die ist ganz, ganz gut, die ist jetzt gerade dabei, sich hoffentlich zu qualifizieren für die Paralympics, da habe ich gestern mit ihr hin und her geschrieben. Und sie hat auch gesagt, ihr passiert das voll oft, dass eine Mutter vorbeigeht mit ihrem Kind und dann starrt das Kind halt den Rollstuhl an und die Mutter sagt dann, schau nicht hin, schau weg. Und die Tina würde sich aber manchmal wünschen, als Betroffene, die im Rollstuhl sitzt, dass einfach die Mutter vielleicht sagt, hey, dem Kind sagt, frag einmal, was passiert ist oder sei einfach offen und schau hin und nicht so dieses Wegschauen. Und ich finde schon, dass das was ist, dass wir gerne einmal wegschauen, weil alles andere ist dann unbequem, sich mit was auseinanderzusetzen. Und das meine ich mit offen sein. Weil sie sagt, sie würde sich viel mehr wünschen, dass die Leute einfach in Austausch gehen und vielleicht fragen, warum ist was wie. Und dann kann sie das aber auch erklären, anstatt das zu ignorieren. Und ich glaube, das ist schon auch was, da geht es jetzt nicht nur um Eltern mit Kindern, sondern wir untereinander auch. Und da kannst du ein Liedl davon singen, dass man einfach offen ist. Offen für Veränderung, offen für andere Menschen. Ich sag's dir, ich hab die geilsten Gespräche, wenn ich mich mit Leuten einfach unterhalte. Ich war gestern in einem Café allein und dann hat mich ein 18-jähriger Bursch bedient und dann habe ich einfach gefragt, warst du fort gestern? Und dann habe ich mit dem geredet über Träume und so und er will Videoschneider werden und dann habe ich dem gut zugeredet. Er hat ein gutes Gefühl, weil sie denkt, was ist das für geile Alter? Die sitzt da und trinkt einen Kaffee und redet mit mir und interessiert sich ehrlich für mich. Und ich gehe heim und denke mir, hey geil, er ist 18, das ganze Leben steht noch vor ihm, er will das machen und ich habe vielleicht ein bisschen einen Unterschied gemacht, indem ich mich mit ihm unterhalten habe. Aber ich finde schon, dass wir Menschen oft uns selber so wichtig nehmen, es ist zählt eh nur das, was ich ist, alle anderen sind mir wurscht und das finde ich so schade. Und das ist bei dir so beeindruckend, weil du einfach immer gesagt hast, okay, passt, du tust das für die in allererster Linie, vergisst aber nie, woher du bist und das hat dir dann auch dazu verholfen, du hast es vorher kurz angesprochen, dass du dann auch gesagt hast, okay, du wagst den Schritt nach Deutschland und du bist jetzt nicht einfach nur nach München gegangen, sondern du bist zum großen FC Bayern gegangen, hast da ganz, ganz viele Jahre verbracht. Wie war das? Weil nochmal, wie viele Jahre ist es jetzt her? Du warst ja, glaube ich, 11 Jahre dort.
Genau.
genau, dass man so die Relation sieht. Und das genau, ist ja, war ja damals alles anders. Wie viel Jahre ist das jetzt her? 20 Jahre?
Also ich bin jetzt 33, ich bin ja, mit 16 hingegangen. Also das ist jetzt schon 17 Jahre her.
Wahnsinn.
War 11 Jahre dort, war 4 Jahre dann in London und habe jetzt seit 2 Jahren meine Karriere beendet. Dann hat man mal so ein bisschen eine, kann man es chronologisch mitverfolgen. Und ja, wie war das? Also einerseits, es war wirklich dieser Moment, ich habe es ja vorher gesagt, wo ich dort in der Säbener Straße reinmarschiert bin und gewusst habe, ich wechsle jetzt dorthin. Dort habe ich wirklich gespürt, es hat sich gelohnt. Also jetzt hast du genau diese harte Arbeit dafür eingesteckt, weil jetzt kannst du beim großen FC Bayern sein. Und das war wirklich, weiß ich noch, da kriegst du, das habe ich vorher nicht gekriegt, sondern eine Tasche mit FC Bayern Sachen. Und ich weiß noch, ich bin das erste Mal, wo ich mit dem Zug angefahren bin, von München nach Österreich. Ich muss lachen, weil wenn ich das heute machen würde, würde ich den Kopf schütteln. Aber ich bin da mit dem kompletten Trainingsanzug von oben bis unten im Zug gesessen. Die Trainingstasche, einfach weil ich so stolz war, dieses Vereinszeichen zu tragen, auf der Brust zu tragen. Und ich habe den daheim tragen, also heute würde ich sagen, boah, arrogant oder was auch immer, aber ich war damals einfach nur stolz. Ich wollte nicht ausziehen und mir hat das mit so viel Stolz erfüllt, dass ich da gratis einen Trainingsanzug gekriegt habe. Eigentlich auch absurd, weil das ist schon der nächste Punkt. Ich bin jetzt dort hingegangen und ich war mega stolz, ich war mega happy, aber auf der anderen Seite habe ich ein extremes Heimweh gehabt, habe auch gemerkt, eigentlich fühle ich mich gar nicht wohl. Eigentlich vermisse ich meine Familie, vermisse meine Freunde. Ich habe gerade 3 Fächer zum Nachlernen und muss da 2 Jahre aufholen. Das ist Überforderung pur gewesen, also auch persönlich. Und finanziell, das ist das Nächste, ist es jetzt nicht so gewesen. Bayern, München und wie bei den Männern, die kommen da in eine Akademie, werden da betreut, kriegen noch ihre, weiß nicht, wie viel die damals schon gekriegt haben, aber vielleicht schon 1.000er. Bei uns war es so, es hat keine Akademie gegeben, wir haben keine Wohnung gekriegt, die haben wir selber suchen müssen und wir haben 200 Euro Zuschuss gekriegt. Aber mit 200 Euro hast du vielleicht einmal das halbe Zimmer abgedeckt. Das heißt, du bist eigentlich ja auch noch in der, ja, mit dem Gedanken, oder musst du dich beschäftigen, wie kriegst du deine andere Miete zusammen und wie kannst du da das Essen auf den Tisch kriegen. Ich habe gewusst, meine Eltern werden mich unterstützen, aber meine Eltern waren nie, dass die jetzt übermäßig viel Geld gehabt hätten, beziehungsweise dass ich jemals verlangt hätte oder erwartet hätte, dass sie mir da jetzt viel Zuschuss geben. Also für mich war es eher die Frage, wie kann ich jetzt nochmal ein paar Euros sparen und so Spaß am Leben, dass sie am Ende des Monats weniger für mich aufbringen müssen. Das war eigentlich so mein Gedanke. Also ich habe halt das Weihnachtsgeld zusammengespart, das Ostergeld und Geburtstagsgeld und bin da halt schon wieder mal ein paar Wochen gut über die Runden gekommen. Das war halt mein Zugang und hat mich auch sehr, sehr positiv geprägt, weil ich weiß schon, woher ich komme. Also deswegen kann ich auch jetzt schätzen, wie es jetzt ist, weil ich auch weiß, wie es anders sein kann. Und das waren halt so diese 2 extremen FC Bayern. Also einerseits dieser extreme Stolz und Wow-Effekt und auf der anderen Seite schon, du stehst mit null eigentlich da und musst bei null anfangen, dir beim großen FC Bayern eine Rolle zu suchen oder dir eine Rolle zu finden, weil dort ist natürlich auch der Konkurrenzkampf nochmal anders.
Aber wie war das generell für die? Jetzt, wir reden vom großen FC Bayern. Damals hat es auch schon viel Schotter gegeben für jeden. Und wir haben uns ja kennengelernt bei dem Equal Pay Day, wo es einfach darum geht, dass es endlich einmal nicht nur die Sichtbarkeit, sondern dass es auch dementsprechend entlohnt wird. Und wie geht man als junger Mensch damit um? Oder jetzt vielleicht retroperspektiv betrachtet, dieses extreme Gap zwischen Männern und Frauen, weil das ist ja immer noch ganz extrem. Ich meine, das ist ja, du hast dein Weihnachtsgeld zusammensparen müssen und denen ist, ich sage jetzt nicht, dass es in den Arsch geschickt worden ist, aber natürlich um einiges einfacher gemacht wurde, wie es euch gemacht worden ist. Wie geht man damit um? Wie sieht man sich da laut? Denkt man sich, oder was ist das für ein Scheiß? Spornt das zusätzlich an? Wie bist du damit umgegangen? Weil das schwingt ja immer mit.
Also ich bin damit umgegangen, dass es eigentlich gar nicht ein Thema war. Für mich war das nie präsent. Für mich war es eigentlich selbstverständlich, dass ich nie damit mein Geld verdienen kann und dass ich irgendwann, wenn dieser Traum aus ist, dieses Profi unter Anführungszeichen sein, aber der Fußball letztendlich, dass ich dann einen anderen Job haben werde. Das war für mich ganz selbstverständlich, was er geholfen hat, weil ich mich immer fort weitergebildet habe und eigentlich während meiner fast gesamten Karriere immer parallel was gemacht habe, freiwillig teilweise auch. Und das ist das eine. Und das andere, was mir schon auch geholfen hat, ich habe nie diesen Antrieb wegen Geld gehabt. Und das ist jetzt im Rückblick. Jetzt kann ich natürlich mir Jobs aussuchen, die ich sagen kann, wo ich Gehalt A mit Gehalt B vergleiche. Das habe ich dort nicht können, sondern ich habe eigentlich das nie wegen Geld gemacht. Das ist immer gestrichen worden und trotzdem war es die größte Leidenschaft. Und das ist schon eine Erfahrung, die für mich sehr wichtig ist, weil ich im Endeffekt weiß, dass es nicht aufs Geld drauf ankommt, um wirklich maximal glücklich sein zu können. Und das, wenn man das einmal erfahren hat, ist es wichtig, weil es auch wieder andere Dinge später in Relation tut. Also es Luxus, was auch immer Luxus auch ist für einen, aber Geld, Materialismus wird schon sehr, sehr relativiert für mich gesehen, weil ich weiß, dass das mir gar kein Glück beschert, gar keine Leidenschaft und gar keinen Traumjob, unter Anführungszeichen. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe nie damit gehadert. Irgendwann fragt man sich schon, aber aus einem anderen Gedanken, nicht weil man selber mehr verdienen will, sondern weil man für die nächste Generation schon was hinterlassen will und Verantwortung übernehmen kann. Das war mir viel wichtiger, wie dass ich jetzt meine 10.000 am Konto habe. Das war nie meine Motivation und Ambition.
Es ist so lustig, dass du das sagst, weil ich versuche immer von jedem Gespräch was umzumünzen, dass dann der Zuhörer oder die Zuhörerin auch was mitnimmt. Und ich werde, also oft, wenn ich dann wieder mit jungen Menschen mich unterhalte, dann fällt immer als erstes, ja, ich will Geld verdienen. Dann habe ich gesagt, ja, wie wäre es, wenn du zuerst einmal das findest, was dir Spaß macht? Und das ist schon etwas, was ich jeder Gründerin, jeden Gründer mitgeben kann. Für mich, mir war Geld immer wurscht. Ich sage immer, es ist Monopoly-Geld. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil ist auch nicht immer so gut. Aber es ist nicht meine Grundmotivation. Alles, was ich mir jetzt erarbeitet habe, und ich habe diese ganzen Taschen, mir taugt das einfach. Mir hat das immer schon taugt. Ich habe immer schon gewusst, dass es dafür heißt, arbeiten zu müssen. Das ist der riesengroße Unterschied, sondern ich bin nicht reingegangen und habe gesagt, ich will jetzt das haben, sondern das ist einfach dann gekommen. Und ich glaube, wenn du was machst, wo du am Sonntag dich schon freust, hey, morgen darf ich aufstehen, morgen kann ich arbeiten gehen, dann ist das was, was so viel mehr wert ist, als wie jeder Paycheck, alles, was du kriegst. Und das ist wirklich was, was ich jedem mitgeben kann, was du jetzt auch gerade nochmal gesagt hast, wenn man was machen darf, ausführen darf oder das findet, was einem glücklich macht, dann ist das so viel mehr wert, als wie jetzt gehört, das kommt dann. Aber wie du auch sagst, deine Grundmessage dahinter war ja ganz andere. Du wolltest Veränderung, du wolltest etwas hinterlassen für die nächste Generation. Und deshalb habe ich auch anfangs erwähnt, du bist eine absolute Pionierin, weil es findet jetzt Umdenken statt. Und wenn ich in Österreich an jemanden denke, der einfach eine Bewegung gestartet hat oder immer noch tut und das unermüdlich, dann bist du das. Und das ist einfach so schön, weil du jetzt eigentlich, finde ich, overall, wenn man jetzt alles betrachtet, ja genau das geschaffen hast, das hat sich alles gelohnt, weil du jetzt so viel verändern kannst. Und das finde ich eigentlich das geilste Geschenk, was man haben kann. Es gibt nichts Geileres, oder?
Ja, gebe ich dir recht. Und ich werde natürlich oft gefragt, was sind so deine größten Erfolge? Und die meisten erwarten sie, dass ich jetzt sage, ja, das war die deutsche Meisterschaft, die englische Meisterschaft, Champions League, EM, dritter Platz. Also das, was aufgelegt ist oder was man vermutet. Aber um ganz ehrlich zu sein, das ist schon schön, aber das ist nicht das, was mich langfristig befriedigt hat oder an das ich jetzt permanent denke, sondern es sind eigentlich schon zwei Dinge, die mir persönlich auf einer ganz anderen Ebene, ja, wie soll ich sagen, befriedigen ist jetzt falsch, ja, das ist nicht falsch. Ja. Aber ja, einfach, die ich wertschätzen kann. Das ist einerseits die natürlich meine Comebacks nach meinen Verletzungen. Ich habe doch 8 Operationen an meinem rechten Knie gehabt und ich kenne keinen anderen, der an einem Knie oder keine andere so viel zurückkommen hat müssen, weil ich auch weiß, was dahinter steckt. Und das waren für mich schon die schwierigsten Zeiten. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dass ich wirklich Teil einer Bewegung ist jetzt zu groß, das würde ich jetzt nicht mir zumuten oder trauen zu sagen, aber einer Veränderung und einer gesellschaftlichen Veränderung und das ist eigentlich das, weil sportlich wirst du immer Leute haben, die einen Erfolg sozusagen überbieten, die Erfolge erreichen, die Geld machen, das ist nichts, was Neues, aber wenn du gesellschaftlich für Mädels, für Kinder was veränderst, das ist was mir viel mehr gibt und was mich wirklich stolz macht. Und das sind die zwei Dinge, die mich stolz machen. Und der Erfolg ist was, das was schön war und das was eine schöne Belohnung war. Ich sag's eher mal so.
Nein, ich finde, das ist so auf den Punkt gebracht und das ist das, was wirklich berührt. Mir geht's ähnlich, wenn ich Gutes tun kann, wenn ich Spenden sammeln kann, wenn ich Leute positiv beeinflussen kann oder wenn ich einfach, ich sage es zum Georg immer, egal wo man rausgeht, und die Leute können sich ja noch an erinnern, weil man einfach vielleicht ein bisschen anders ist, weil man nett ist, weil man offen ist, dann ist das so viel mehr wert als wir alles andere. Und ich finde, das ist auch was man jedem mitgeben kann, dass man einfach, ja, versucht zumindest, ein bisschen anders zu sein und nicht den Einheitsbrei, den es eh noch und nöcher gibt, wie ich habe mir das heute wieder gedacht, ich bin in die Arbeit gefahren und dann hat sich wieder einer aufgeregt, stundenlang, weil irgendwas wieder im Verkehr war, wo ich mir denke, über was regst du eigentlich auf? Oder wenn ich über den Zebrastreifen gehe, sage ich immer Danke. Das sind so Kleinigkeiten, die aber einen Unterschied machen, weil wenn ich dann im Auto sitze und der schaut mich an und geht extra langsam, denke ich mir, ich versuche mich nicht zum Aufregen, weil das ist ja das gerade, was ich gesagt habe, aber dann denke ich mir, was wird dem das jetzt da, wenn er jetzt kurz Danke sagt, so? Das sind so Kleinigkeiten, die einfach einen Unterschied machen und verändern. Das müssen nicht immer so große Dinge sein, wie du machst, aber um es umzumünzen für jemanden, der jetzt zuhört, Veränderung ist das Geilste. Wenn du irgendwie was anders machen kannst, und es müssen keine Bewegungen sein, wie das jetzt bei dir ist, sondern einfach Kleinigkeiten, die deinen Alltag, aber auch den Alltag deines Gegenübers einfach besser machen können. Ich finde, das ist das Obergeilste, wenn du das machen kannst. Veränderung haben wir angesprochen, ein Riesenthema jetzt, nämlich jetzt im Jahr 2024, was ich richtig geil gefunden habe bei der EM, dass die dänische Mannschaft hat ja protestiert, kann man das sagen? Protestiert? Oder halt
ja,
einfach
ja.
Ein Zeichen gesetzt, das für Equal Pay, und das finde ich einfach geil, weil ich finde, oh, da ist ja noch, und da wahrscheinlich spreche ich dir da jetzt aus allen Dingen, da ist noch so viel Luft nach oben, oder? Weil was muss ich wirklich tun, dass ich diskutiere da oder habe da oft mit dem Georg auch diskutiert, weil ich sage, wie gibt's das, dass das so ist, dass es so unfair verteilt ist? Wie wichtig ist es, dass es eben solche Mannschaften gibt und wie Dänemark, die einfach sagen, okay, sie stellen sich da jetzt hin und haben die Eier in der Hose, ich darf so reden, weil es mein Podcast, und wollen einfach was verändern.
Es ist enorm wichtig und es ist genau der Punkt, wo immer vielleicht auch von Athleten, und ich sprich bewusst jetzt männliche Athleten an, und vor allem auch Fußballer noch mehr Verantwortung manchmal wünschen würde, weil ich mache denen keinen Vorwurf, dass die so viel verdienen. Das würde ich genauso annehmen. Und ich finde, das ist auch unfair zu behaupten oder auf Fußball loszugehen, weil sie womöglich zu viel verdienen, würde ich auch nie machen. Aber was schon, ich finde, wenn du schon so privilegiert bist, und das ist ein Privileg, das du hast, dann kannst du auch Verantwortung übernehmen für die vielleicht nicht ganz so privilegiert sind, aber genau die gleichen Voraussetzungen oder die gleichen Bedingungen erfüllen müssen. Und um das mal bei den Männern und Frauen zu nennen, die Dänen haben gesagt, die verzichten auf Gehaltserhöhung oder verzichten auf Prämien. Und so lang, bis die Frauen sozusagen Equal Pay erreichen, das heißt gleich bezahlt werden. Und das ist einfach eine extrem starke Bewegung, weil du kannst von den Athleten einfach davon ausgehen, dass dort die stärkste Strahlkraft ist, dass die am meisten Macht auch wirklich haben und am meisten sagen. Und die haben so viel auf ihren sozialen Medien Follower, die haben so viele Leute, die ihnen sozusagen eher nachahmen und sie als Vorbild haben, die haben so eine starke Vorbildwirkung, dass du natürlich da einen extremen Multiplikationseffekt hast. Was aber nicht bedeutet, dass jemand, der auf der Straße draußen was Gutes tun will, nicht genauso diesen Schmetterlingseffekt erreichen kann, wenn du was Gutes tust. Aber die haben es natürlich nochmal in ganz einer anderen, die vervielfachen das natürlich. Und das würde ich mir manchmal wünschen, einfach, dass es mehr von denen gibt, die sagen, ich engagiere mich, egal wie es ist, ob es finanziell ist, ob es gesellschaftlich ist, sozial, da könnte man so viel tun und dann könnte man da einfach schon mal ein bisschen eine Umverteilung schaffen, wenn es schon oftmals nicht von den Entscheidungsträgern und Trägerinnen ausgeht.
Ja, das ist es. Und das ist, wie du sagst, die haben eine Vorbildsfunktion. Und oft einmal ist es so, du dir mal einen Haarschnitt, um es jetzt ganz banal runterzubrechen. Und alle haben dieselbe Frisur am nächsten Tag wie der Jude Bellingham, wo sie alle so einen schieren Topfschnitt haben, den wahrscheinlich ich sogar zusammenbringen. aber das meine ich damit. Die haben so, wie du sagst, eine Stimme. Und das ist oft so schade, dass ich sage, ja, dass die einfach nicht nutzen. Und Ähnliches gilt ja auch, du warst ja nicht nur mutig, wie du mit 11 Jahren ins LAZ gegangen bist, wie du mit 16 nach München gegangen bist, sondern du hast dich auch 2019 geoutet und hast gesagt, hey, da gibt's die Anna, die ist die Frau an meiner Seite, das ist meine Lebenspartnerin und das berührt mich immer sehr, weil ich das so schön finde, wenn man einfach seinen Gefühlen folgt und das macht, auf was man Bock hat und einfach auf alles andere scheißt. Und das ist ja auch sowas, das vermisse ich so beim Fußball. Warum glaubst du, dass das nicht funktioniert, dass man sagt als Fußballer, hey, es ist vielleicht so, ich liebe einen Mann, oder jetzt der Ralf Schumacher am Wochenende, das war schon wieder ein Auflauf. Ich meine, es ist eh gut, dass darüber berichtet wird, aber wenn man sich dann die Kommentare wieder drunter durchliest, dann denke ich mir, den hat es alle ins Hirn geschissen, weil die sind einfach nur im Jahr, weiß ich nicht wann, angekommen. Warum denkst du, dass es so ist? Und vielleicht nochmal ganz kurz eingangs erwähnen, wie war das bei dir damals?
Also ich kann vielleicht nur eines vorweg sagen, weil es gibt ja schon die Diskussion, und ich bin auch oft angesprochen worden, ja, aber ist das überhaupt notwendig, ein Outing? Und ja, warum muss man das überhaupt so öffentlich machen? Und ja, warum ist es so eine große Sache? Aber das sagen wirklich die, die nicht mal in der Situation waren, weil die wissen nicht, wie es sich anfühlt, wenn du über Jahre dich schämst oder mit Angst lebst oder nicht weißt, ob du akzeptiert bist. Wenn du von klein auf irgendwie immer unterschwellig gesagt, gezeigt kriegst, ja, ah, die Lesbe, ja, der Schwule. Also immer mit diesem Unterton oder mit diesem Blick. Irgendwie, da weißt du ganz genau, du brauchst gar keine großen Worte, aber das ist abwertend, das ist negativ, das ist schlecht, das ist gefährlich. Irgendwie so assoziierst du das und das speicherst du dir ab. Und deswegen war es für mich ein Riesenschritt, auch wenn ich jetzt da natürlich ganz anders drüber reden kann. Und jetzt bin ich stolz, jetzt bin ich selbstbewusst und jetzt bin ich da, wo ich bin, stark genug, Gott sei Dank. Aber das wäre ich wirklich und ehrlicherweise nicht gewesen vor einigen Jahren. Und das war für mich schon eine große Hürde. Und für mich hat das ja auch in Etappen passieren müssen. Also ich habe mir am Anfang auch ja, das nicht getraut, meinen eigenen Eltern zu sagen, die mich immer unterstützt haben. Und für mich war das ein Riesenthema, wo die da draufgekommen sind. Also da bin ich mal in halber Nervenzusammenbruch, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich habe versagt, ich enttäusche und ja, ich habe irgendwie diese Hoffnungen jetzt zerstört, die ich für mich eigentlich, wo ich ein Bild in meinem Kopf gehabt habe, das dieser unter Anführungszeichen perfekten Welt entspricht. Und dann sind später mal die Freunde gewesen, die ich gesagt habe, ein paar Jahre später wieder der Verein und dann eben erst mit Ende 20, mit 29 glaube ich war es, erst der Öffentlichkeit. Also das war ein Prozess, der nicht einfach war und der wirklich mit viel Angst, Unsicherheit und nicht wissen, wohin die Reise womöglich gehen könnte, wenn ich mich oute und das der Öffentlichkeit sage, wohin die führen wird. Also es war nicht einfach, aber es war die beste Entscheidung. Das kann ich schon mal hinterher schieben. Und deswegen verstehe ich auch, warum sie die Männer so schwer tun, obwohl ich es schade finde. Weißt, ich würde es mir auch wünschen, aber ich kann es verstehen. Weil wenn man mal auf die Fußballwelt schaut, ist es einfach so, es gibt einfach unglaublich viele primitive Fußballfans, die nicht offen sind für jegliche Formen von Diversität. Weißt, die nicht Frauen willkommen heißen, die nicht Ausländer willkommen heißen, jetzt mal um so die klassischen, die für die Menschen mit Behinderung irgendwas auch Gefährliches sind, wie wir es vorher schon angesprochen haben, und genauso mit Homosexuellen. Also deswegen glaube ich, ist es sicher eine Welt, wo sie auch Fußballer nicht sicher genug fühlen, also mehr Angst als Mut haben. Und das ist ein Problem. Und teilweise auch zu Recht Angst haben, weil wenn man sie wirklich mal in die sozialen Medien durchschaut, kann man jeder erklären, was er will, aber wenn du da Shitstorm über Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre kriegst, ist das schon scary. Also und das macht was mit dir. Da kann jeder sagen, ja, lies nicht rein. Aber du wirst das auch wissen. Du, selbst wenn du es willst, du kannst oft nicht anders und dir fliegen irgendwelche Kommentare, ja, passieren oder liest du die, auch wenn du es vielleicht jetzt gar nicht willst. Also es wird drüber geredet. Und das ist einfach was schade ist und wo ich glaube, man es nur ändern kann, wenn man da wirklich so eine solidarische Bewegung, Outing von, sagen wir mal, 30 Leuten aus unterschiedlichen Ländern, ganz bekannten Gesichtern erzielen würde, weil dann hast du auch wieder, ja, wie im Team, da kannst du die dann auch ein bisschen verstecken sozusagen. Und das ist ja das Schöne an einem Team auch, dass du da eigentlich immer Teil von was bist und dazugehörig bist. Und ich glaube, genauso könnte das dann bei den Männern vielleicht auch positiv funktionieren.
Wie war das bei dir, wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört, der vielleicht schon seit Jahren kämpft und einfach nicht weiß, wie es angehen soll? Hast du da, also du hast es ja schon gesagt, das ist erst einmal deine Eltern oder die haben es erfahren, wie auch immer. A, wie haben die reagiert und B, gibt es irgendwie so, das ultimative Dings gibt es nicht und es wird für keinen geben, weil es so individuell ist. Aber vielleicht kannst du irgendwie in die Extraportion Kraft und Mut geben jetzt und die Plattform nutzen, den Podcast von mir und einfach ja, das teilen, so deine Gedanken oder deine Motivation, dein Ansporn, es dann doch zu tun.
Also eins möchte ich vielleicht einfach vorweg sagen, weil ich weiß, wie es ist, in der Situation zu sein und man fühlt sich unglaublich allein und einsam und hilflos. Und für all die, die sich jetzt irgendwie auch nicht dazugehörig fühlen, vielleicht auch das Gefühl haben, sie sind homosexuell oder in einer anderen Form, ich will einfach nur sagen, dass ihr und das Mann nicht alleine ist. Dass es viele draußen gibt, die auch ähnlich, in ähnlichen Situationen sind. Und ich glaube, auch das gibt manchmal Kraft zu wissen, man ist nicht allein. Das ist mal das eine. Das andere ist, sie wirklich auf die Leute zu konzentrieren. Und wenn das nur eine Person ist, wo man weiß, die steht hinter einem, die gibt einem Sicherheit, die gibt einem den Rückhalt. Und lieber dann die fünf, wo du weißt, die stehen eh nicht hinter dir, mal kurz auf die Seite schieben, weil die brauchst du auch nicht und die werden da auch nicht gut tun. Also wirklich sie dieses Erfolgsteam, ich sag's immer, sein persönliches Erfolgsteam definieren. Und wenn man mal so ein bisschen hinterfragt und nachdenkt, weiß man eh, wer das ist und kommt sehr schnell drauf. Und manchmal sind das auch Communities. Vielleicht ist es irgendwo der Gay-Sportclub, der einfach Gleichgesinnte hat, wo man sich einfach dazugehörig fühlt. Also das ist mal das Zweite, eben die Leute zu suchen. Und das Dritte, einfach auch zu wissen, dass man erst dann sein Potenzial ausschöpfen kann. Und das habe auch ich gesehen, wenn man wirklich, wirklich sich selbst treu bleibt und einfach so ist, wie man ist. Also ich glaube, das ist auch was ich lernen habe dürfen erst danach, weil ich es vorher nicht gewusst habe. Und dort habe ich einfach gemerkt, dass dort eigentlich das größte Potenzial und die größte Stärke liegt.
Was war deine größte Angst? Waren das schon deine Eltern so auch, dass du sagst, okay, also abgesehen davon, dass du dich gefühlt hast, als wenn jetzt du dieses Idealbild nicht entsprichst und so weiter, was war so deine größte Hürde?
Ich glaube, am Anfang, also eben, wo das mit meinen Eltern oder wo dies erfahren habe, war schon eigentlich die Enttäuschung. Also, dass ich eigentlich das Gefühl habe, ich enttäusche mich selber. Und das war ja eigentlich ein Bild, das ich selber in mir entwickelt habe. Wenn du jemand sein möchtest und dann realisierst, du bist die Person nicht und wirst die nie sein und wirst diesem Zielbild nie entsprechen, das ist irgendwie so ein persönliches Fail. So hat es sich angefühlt und das war eigentlich eine Angst, weil du dann auch gedacht hast, ja, bin ich überhaupt gut genug? Und das ist kein schönes Gefühl, das zu haben. Und dann später, glaube ich, war die größte Angst die, was das für meine Karriere bedeuten würde. Weil mit dem Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, habe ich ja noch keinen gehabt in Österreich, der das vorgemacht hat. Dementsprechend habe ich nicht gewusst, wird das jetzt Auswirkungen haben? Was ist, wenn das jetzt irgendwer im Verein, davon bin ich zwar nicht ausgegangen, aber was ist, wenn das jetzt Konsequenzen hat? Was ist, wenn ich jetzt keinen Vertrag kriege, die dann eine Ausrede finden, aber im Endeffekt, ja, wollen wir solche nicht, die macht nur Probleme und wir unterstützen das nicht oder was auch immer. Also das war schon eine Angst, also dieser, und eben auch dieser Shitstorm. Also ich habe schon gewusst und damals war ja so die sozialen Medien schon sehr präsent, aber was dort auch passieren kann. Also ich habe ja von all diesen Fällen mitgekriegt, die so viel Hass im Netz entgegengebracht worden sind, die dann bis zum schlimmsten Fall keinen Ausweg mehr gefunden haben und teilweise und leider auch heute nicht mehr im Leben sind. Also ich will nicht sagen, dass sie so dunkle Gedanken gehabt haben, aber ich habe schon gewusst, was passieren kann oder zu was das führen kann, wenn du das so belästigt und abused, wenn dir so viel Hass entgegengebracht wird.
War das bei dir so?
Nein, es war nicht so, Gott sei Dank. Aber das warst du eben im Nachhinein. Und das ist auch eines, was mich sehr überwältigt hat und positiv überrascht hat, extrem, dass da so viel positive Rückmeldungen gekommen sind. Also das ist vielleicht auch eine Message. Es gibt genug Leute, die auch hinter dir stehen und die das gut finden. Und auf dem muss man sich dann eh letztendlich auch konzentrieren. Aber du warst es halt vorher nicht.
Ich glaube, was auch wieder was ist, was man jedem mitgeben kann, ist so dieses Idealbild, was wir immer glauben, das ist, das ist uns auferlegt worden über Generationen, das ist, war früher so, das heißt nicht, dass das jetzt bei dir oder bei mir auch so ist. Und ich glaube, das ist einfach was, wo wir Menschen dazu tendieren, schnell zu urteilen und ganz, ganz schlimm, schnell zu verurteilen. Und das ist, das mag ich nicht. Also das, so war ich nie, ich war immer offen. Und oft, wie du auch sagst, wenn du dann vielleicht das nicht erfüllst, dann bist du so enttäuscht von dir. Aber in Wahrheit hast du genau eins gemacht, du hast dich an erste Stelle gestellt. Und das ist was, das ist, das Leben ist so kurz, es kann morgen anders sein. Und natürlich muss man manchmal ein bisschen riskieren, aber den Mutigen gehört die Welt. Und du hast jetzt alles aufgezeigt und du sitzt da jetzt an, bist Mama. Und ich hab's, Dirndl habt's, gell?
Ja, ein Mädel, ja.
Ein zückendes Dirndl. Und das ist einfach nur schön zum Sehen, dass du einfach das gemacht hast. Aber eigentlich arg, weil du bist, hast fast 30 werden müssen. Dass du einfach sagst, okay, du bringst die Kraft auf und machst es. Also das finde ich großartig und du bist ein so ein Vorbild für ganz, ganz viele da draußen. Ich kriege jetzt mal wieder Gänsehaut, weil ich mir einfach denke, ja, geile Alte, mehr fällt mir da eigentlich nicht dazu ein. Wie geht's weiter in den nächsten Jahren? Gibt's ein Herzensprojekt? Gibt's was, wo du einfach sagst, okay, das ist das, da siehst du die, das ist dein Endgoal, wo geht die Reise hin?
Ich bin auch ein bisschen in einem Dilemma, weil ich habe sehr viele Pläne und sehr viele Ziele und sehr viele Ambitionen. Ich bin sehr immer noch sehr ehrgeizig und ich glaube, das ist auch mein Naturell. Und Endgoal gibt's für mich eigentlich nicht. Ich genieße diesen Weg zum Endziel, was auch immer das ist, zu sehr, dass ich mir ein Endziel setzen möchte, Punkt 1. Und Punkt 2, sage ich, wäre es einfach okay, wenn es einfach nur so bleibt, wie es ist. Also mir geht's so gut, ich bin so glücklich, beruflich, privat. Bei uns sind alle gesund und wenn das der Status quo für die nächsten 10 Jahre ist, bin ich eigentlich mehr als zufrieden.
Schau, das ist auch wieder so was, wo ich sage, das ist auch da kann man wieder was lernen, weil wir zu oft, und ich muss mir da selber, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ich schmeiß mir da in den Topf rein, einfach so getrieben sind, das zu machen, das zu machen, das zu machen. Und 2 Messages habe ich bei dir jetzt rausgehört. Dass man einfach sagt, okay, man schaut sich mal um und man ist sich dessen bewusst, was um einem herum so gerade passiert. Und dass man einfach sagt, hey, wir sind gesund, über was regen wir uns jetzt eigentlich auf? Es ist heiß draußen, ja, wir schwitzen, ich schwitze unter die Busen. Aber das ist halt so, gell? Im Sommer. Aber wenn es nur das ist, wenn ich nur ein bisschen schwitze, ist auch okay. Nein, aber das meine ich, also das ist das eine. Und das andere, was du jetzt gesagt hast, das ist mir jetzt entfallen. Ah ja, dass du einfach sagst, du, dir geht's gut. Weil das ist auch was, wenn ich oft Leute frage, wie geht's da? Und wenn der Satz schon so anfängt, naja, weißt du, es ist halt so oder so. Weil man denkt so, Alter, über was regst du eigentlich auf? Du hast die geilste Wohnung, du hast einen coolen Job. Man muss aber alles ein bisschen in Relation lassen, Leute. Weil wenn du krank bist, hast du genau eine Mission und das ist wieder gesund werden. Und dann hast du richtig die Kacke am Dampfen. Aber wenn wir gesund sind und wenn wir mit beiden Beinen, wenn ich aufstehe und ein Dach über dem Kopf habe, dann ist doch das viel geiler. Und dass man einfach mal sagt, man ist zufrieden. Und das ist wieder ein Learning von mir, dass du das jetzt gesagt hast, weil das erinnert mich dann auch wieder, dass ich mir denke, so, ja, Karin, ein bisschen weniger Gas hat da gut. Weil einfach einmal kurz innehalten und dankbar sein für das, was man hat.
Schön. Und das unterstreiche ich voll und da hilft natürlich die Kinder, die versetzt dann wieder zurück und tun schon mal die Prioritäten ein bisschen umrütteln, weil im Endeffekt denke ich mal, ich habe ein tolles Leben, ich habe wirklich tolle Möglichkeiten und will das gar nicht jetzt anders darstellen, aber es geht auch ohne mich und mich vermisst keiner und die Welt dreht sich ohne mich, wenn ich da jetzt nicht bei den größten Veranstaltungen dabei bin, aber für meine Tochter dreht sich die Welt nicht weiter, wenn ich daheim bin. Und das ist, glaube ich, genau der entscheidende Punkt. Und das muss nicht die Tochter sein, das kann der Nachbar sein, das kann der Hund sein, das kann vielleicht irgendein Hobby sein, das für einen dieser Lebensmittelpunkt ist. Und ich glaube, auf das darf man sich immer wieder auch berufen, weil ich glaube, man weiß eh selber, was einem gut tut. Und das nimmt dann einfach so wieder das Gas raus und das tut mir auch gut, weil ich bin schon eher mal gerne am Gas oben als unten.
Ja, aber schön, weil wenn das jetzt deine Priorität ist und wo du sagst, okay, das ist jetzt das, was dir ein bisschen runterholt, ist das das Beste, was da passieren kann. Und du und die anderen, ihr seid ein großartiges Team und so eine Rieseninspiration für ganz, ganz viele da draußen. Und ich glaube, das war jetzt ein schöner Schlusssatz. Wir haben jetzt fast 50 Minuten gesprochen, die sind vergangen wie im Flug. Vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, wir können irgendwann so mal so wieder so in einem Jahr, in 2 Jahren, nochmal so eine Session starten, weil ich weiß, dass sie bei dir unfassbar viel tut und ich kann nicht oft genug sagen, wie wichtig du bist für die Welt, vor allem bei uns, dieses kleine Österreich und über die Grenzen hinaus. Du hast den Unterschied gemacht schon und du machst ihn jeden Tag und dafür bin ich einfach dankbar. Danke für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder mal live und in Farbe sehen.
Ich sage auch danke für die Einladung. Ich verfolge die und möchte das einfach zurückgeben. Wir sagen uns echt viel zu wenig Komplimente. Das ist vielleicht auch eine Message. Sagt ja, seinen Leuten, was ihr gut findet. Und ich finde auch, was du machst, ist super. Du hast, glaube ich, ein gutes Gefühl für Menschen. Du weißt, auf was es ankommt. Und das inspiriert mich. Es ist nicht der Erfolg, der natürlich auch sehr schön ist und den ich wahrnehme. Aber es ist, glaube ich, auch die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. Und das würde ich dir an der Stelle und auch öffentlich gerne zurückgeben.
Okay. Da, ich bin ja immer so nah am Wasser gebaut. Ich weiß nicht, ob das meine Hormone sind, ich weiß nicht. Aber vielen Dank. Ich nehme das jetzt an, weil ich habe jetzt gelernt, in meinem letzten Podcast vom Geburtstag hat die Jay gesagt, du kannst das nicht. Also ich nehme das jetzt einfach an und sage, danke, ich widerspreche nicht. Ich hätte schon wieder irgendeine Ausrede gesucht. Aber vielen, vielen Dank. Ja. Und tolles Schlusswort. Ich hoffe, bis ganz, ganz bald. Danke.
Dankeschön.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.